Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo.
Grüße aus Mainz.
Willkommen zum Podcast Lebensfragen. Aufgenommen am 11. März in der Fastenzeit, die Gelegenheit bietet zum Besinnen auf das, was uns wirklich wichtig ist in unserem Glauben, in unserem Leben und im Zusammenleben mit anderen. Zur Ruhe und zum Innehalten kommt unser Gesprächsgast allerdings zurzeit wohl deutlich weniger als sonst. Ende November wurde seine Ernennung zum neuen Weihbischof von Mainz bekannt gegeben. In 4 Tagen findet die Weihe statt. Guten Tag, Pater Joshi Potterkel, und herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, guten Tag und Grüße aus Hirschhorn.
Ja, vielen Dank, dass Sie sich zuschalten jetzt von unterwegs. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Trubel erleben Sie zurzeit?
Oh, 10.
Und welche Reaktionen erreichen Sie aus Ihrem Heimatland Indien?
Auch also sehr positive und auch Reaktionen, dass die Menschen sehr stolz sind. Es ist eine Welle geschlagen, sehr stolz, ja, und Freude.
Bischof Kohlgraf, erzählen Sie uns, wie Sie erfahren haben, der Karmelit Pater Joshi wird der neue Mainzer Weihbischof.
Soll ich das wirklich erzählen, Pater Joshi? Es war so, es war so, dass ich im Auto saß und auf dem Weg zu einem Visitationstermin war, und dann schellte das Telefon und dann meldete sich Pater Joshi und sagte mir, ja, ich bin gerade in Berlin, komme vom Nuntius, vom päpstlichen Botschafter. Und dann dachte ich schon, da ist was Bedeutendes passiert, und dann hat er mir mitgeteilt, dass der Nuntius ihn informiert hat, dass Papst Leo ihn zum Weihbischof von Mainz ernannt hat.
Und erklären Sie uns doch mal, welchen Einfluss hatten Sie auf die Ernennung?
Ich rede sehr allgemein, ohne ins Detail zu gehen. Also der Bischof schlägt 3 Kandidaten vor. Dann gibt es eine Runde von Befragungen, manchmal auch 2, 3 Runden von Befragungen durch den Nuntius, der Menschen anschreibt, die ihm genannt werden, die Auskunft geben könnten über die genannten Kandidaten. Am Ende entscheidet der Papst. Und ja, möglicherweise könnte dann Pater Joshi auf der Vorschlagsliste des Bischofs von Mainz auch gestanden haben.
Pater Joshi, man hat es eben schon so ein bisschen aus den Worten des Bischofs rausgehört, aber sagen Sie uns nochmal, wie wurde es Ihnen dann mitgeteilt? In welchem Moment waren Sie denn, als Sie davon gehört haben?
Also ich habe eine E-Mail bekommen von Nuntius. Ich meine, das war am 11. November. Dass ich mich melden soll bei Nuntius. Ich habe dann den Nachmittag angerufen und hat mir der Nuntius gesagt, ich soll nach Berlin kommen, möglichst schnell. Ich wusste jetzt nicht so genau, aber ich konnte vielleicht ahnen, worum das ginge. Dann habe ich gefragt, warum soll ich nach Berlin kommen zu Ihnen? Ich habe ja noch nie von Nuntius was gehört gehabt. Und er hat dann mir nur gesagt, es geht um Ihr Bistum. Da habe ich gesagt, ich bin doch nicht der Bischof, um mein Bistum jetzt mit mir in Gespräch zu gehen, ja. Also so war es, und ich hatte dann am 13. November einen Flug gebucht nach Irland zu meinem Cousin. Er hatte Priesterweihjubiläum ich sollte dann den nächsten Tag kommen. Das heißt, am 12. hatte ich das Gespräch mit Nuntius, an dem Nachmittag bin ich wieder zurückgefahren und am 13. bin ich dann nach Irland geflogen. Er hat mir diese Frage gestellt, und dann habe ich um Zeit gebeten, so ein paar Tage, dass ich mich damit auseinandersetzen kann.
Ach so, ja. Sie haben also nicht direkt gefeiert?
Nein, das war wirklich eine große Überraschung für mich. Die Frage kriegt nicht jeder. Das hat, sage ich mal so wirklich, ich hat mich nervös gemacht, und es war so ein chaotischer Moment oder chaotische Tage für mich, mal so eine Entscheidung zu treffen. Ich wollte auch ernsthaft mit der Frage auch auseinandersetzen, wie soll ich sagen, wenn der Papst ernennt, das ist ja auch ernsthaft, ja.
Bischof Kohlgraf, so eine Ernennung ist ja immer etwas Besonderes. Warum sind die Reaktionen aus Ihrer Sicht jetzt aber noch mal stärker als sonst?
Ja, wir haben ein jetzt Weihbischof in Zukunft, der lange schon in Mainz, im Bistum Mainz arbeitet und lebt und wirklich hier akklimatisiert ist, der viele wichtige Aufgaben im Bistum übernommen hat, von der Jugendpastoral über Gemeindeseelsorge. Er war stellvertretender Dechant, Dekan. Er war als Priesterreferent in der Personalabteilung. Aber es wird natürlich schon wahrgenommen, dass jemand mit einem Migrationshintergrund sozusagen, also einem anderen muttersprachlichen Hintergrund, in einer deutschen Diözese Weihbischof wird. Das ist meines Wissens das erste Mal, dass das so ist. Und ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Schritt, weil 25% unserer Gläubigen, ich glaube, das kann man für ganz Deutschland sagen, Menschen anderer Muttersprache sind und damit auch eine Würdigung, eine Wertschätzung bekommen. Wobei ich auch sagen muss, ich hätte Pater Joshi auch gerne als Weihbischof willkommen geheißen, wenn er nicht Inder ist. Einfach weil er ein guter Priester, ein guter Seelsorger ist. Und dass dann noch diese Seite seiner Persönlichkeit dazukommt, das ist, glaube ich, ein wichtiges Signal.
Auch auf Ebene der Bischofskonferenz?
Auch auf Ebene der Bischofskonferenz. Ich bekam auch entsprechende Rückmeldungen nach dem Motto, Mensch, tolle Entscheidung.
Pater Joshi, Sie wurden 1977 in Indien geboren. Wie religiös war und ist Ihre Familie?
Ich gehöre zur syro-malabarischen Ritus und ich bin sogenannter Thomas-Christ.
Was bedeutet das?
Genau, in Indien gibt es seit dem ersten Jahrhundert Christen, also in Kerala. Wir glauben, dass der Apostel Thomas 52 nach Christus nach Indien gekommen ist und der Glaube nach Indien gebracht hat. Das heißt, meine Familie gehört zu auch diesen Thomas-Christen und wir waren, ich weiß es nicht, also schon immer Christen, denke ich mal, seit über 1000 oder 2000 Jahren. Meine Familie war sehr engagiert. Mein Vater war auch im Verwaltungsrat in der Kirchengemeinde Mingunnam, ist meine Heimatgemeinde. Und meine Mutter war auch sehr engagiert im Frauenkreis und so weiter. Und ich war auch nicht sehr lange, aber kurze Zeit Ministrant. Und auch so, wir haben so Kindergruppen, die heißt Mission League oder Sodality. Es gibt so unterschiedliche Gruppen wie hier Pfadfinder oder KJG, da war ich auch kurz engagiert. Und ich bin ja nach den 10. Klassen halt im Seminar eingetreten. Daher, ich hatte jetzt nicht so viele Zeit für die Engagement, aber wir waren sehr engagierte Familie in der Kirchengemeinde dort.
Sie haben eben gesagt, Sie sind nach der 10. Klasse ins Seminar eingetreten. Also Sie sind Karmeliterpater. Wann haben Sie für sich festgestellt, dass das Ordensleben Sie begeistert?
Gute Frage. Also ich hatte von Kind an den Wunsch, warum auch immer, Priester zu werden. Gut, als junger Mensch, man weiß, man wird Priester, aber ich hatte jetzt keine Ahnung, was ein Orden ist. Ich wusste nur, wenn man in einen Orden eintritt, dann gibt es die Möglichkeit, auch in die Mission zu gehen. Und mein Bruder, er ist älter als ich, 4 Jahre. Mein älterer Bruder, er war auch in der Zeit bei den Karmeliten. Und das war auch ein Grund, warum ich bei den Karmeliten eingetreten bin. Also ich wollte jetzt kein Diözesanpriester werden. Das war für mich wichtig. Ich hatte so einen Traum von Mission. Und dafür muss man irgendwie in eine Ordensgemeinschaft eintreten. Und Karmeliterorden, weil mein Bruder auch da war und dass es auch in der Nähe war, dieser Seminar von dem Orden und die Eltern, wenn man so 15 ist, will auch nicht, dass die Kinder irgendwie weit weggehen. Ja. Das hat einige Gründe, haben so eine Rolle gespielt.
Wobei man beim Karmeliterorden eher an Kontemplation denkt, also an Besinnung, vielleicht mehr das in sich gekehrt sein oder das Gebet, das Spirituelle, vielleicht weniger die Mission oder wie sehen Sie es?
Sie haben vollkommen recht. Nur Als 15-Jähriger wusste ich jetzt gar nicht, ja, vom Ordenscharisma. Ich wollte halt wirklich nicht Diözesanpriester werden. Und ich habe dann in den Orden eingetreten. Ich habe die Spiritualität kennengelernt. Das hat mir auch gepasst, also wirklich gepasst. Man ist ja kontemplativ, also so eine stille Zeit, Meditation, dieser kontemplative Charakter des Ordens. Aber andererseits in Indien müssen wir auch ein bisschen missionarisch wirken. Also für den Karmelitenorden ist es auch, neben Kontemplation ist auch Aktion sehr wichtig. Und wir haben auch Schule oder Bildungsmissionen in benachteiligten Gegenden von Indien, zum Beispiel in Andhra Pradesh oder auch bei den benachteiligten Menschen überhaupt, dass man auch für die dann sorgt, aber auch Fahrseelsorge dort dann. Also das ist eine gute Kombi. Aber ich wusste jetzt damals nicht, dass ich nach Deutschland berufen werde.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Also die Idee, dann nach Deutschland zu gehen, hatten Sie damals noch nicht?
Nein, das hatte ich gar nicht. Das wünscht man sich auch einfach so nicht. Und das war auch nicht so bekannt, dass es in Deutschland auch in der Seelsorge Priester aktiv sind oder Priester mit Migrationshintergrund. Das war alles für mich neu. Wenn man nach Deutschland geht, dann ist es so zum Studium, ja.
Bischof Kohlgraf, welche Rolle haben Priester aus Ländern wie Indien für die Kirche in Deutschland?
Ohne diese Priester anderer Muttersprache könnte in vielen Bereichen kirchliches Leben gar nicht so lebendig gestaltet werden. Sie bringen ihre Glaubenserfahrungen mit und sie kümmern sich und sorgen sich eben auch um die Menschen, die aus anderen Teilen dieser Erde kommen. Und Kirche ist Weltkirche, katholische Kirche ist Weltkirche. Ich habe es bei der Begrüßung von Pater Joshi auch so gesagt, es gibt keine Fremden in dieser Kirche. Wir haben eigentlich überall Heimat. Und das möchte ich einfach deutlich sagen, diese Gemeinden anderer Muttersprache mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern und Priestern anderer Muttersprache sind ein ganz, ganz lebendiger Teil unseres kirchlichen Lebens in Deutschland. Deswegen können wir eigentlich und wollen wir auch gar nicht mehr auf die Glaubenserfahrung und die Lebenserfahrung dieser Menschen verzichten.
Pater Joshi, seit 2006 arbeiten Sie für das Bistum Mainz, Hand aufs Herz. In welchen Momenten haben Sie sich fremd gefühlt?
Warum auch immer wurde ich 2006 als Stadtjugendseelsorger und Schulseelsorger eingesetzt. Genau, die Schule war, ich sag's immer, war ein Kulturschock für mich. Wir kennen in Indien so frontale Unterricht, etwas bravere Kinder als hier, sage ich jetzt mal so, ja, weil die auch vielleicht Angst haben, ein anderes Bild von Lehrer haben, weiß ich nicht genau, das ist halt kulturbedingt. Und hier an einer Hauptschule mal als Lehrer dazustehen, war das wirklich schwierig. Das habe ich auch bei der Hospitation. Ich durfte auch ein paar Wochen hospitieren. Bei den Schulfahrern in Mainz habe ich schon gemerkt, oh, das wird anders. Und zum Glück war es auch so, dass es nach 2 Jahren Deutschland mit der Sprache war es auch nicht so einfach, dass auch das Bistum das gesehen hat. Und auch nach einem Jahr mich auch von dem Schuldienst entbunden hat. Das hat mir in dem Moment gut getan, obwohl ich jetzt als Pfarrer in Neckartal habe ich auch gerne, bin ich in die Schule gegangen und also ich habe jetzt keine regelmäßige Unterricht gehabt, aber die Schule, das war eine gute Kooperation, hat immer wieder eingeladen zum bestimmten Themen oder so, aber auch Schulgottesdienste und das ist jetzt überhaupt kein Thema, aber damals war das schon ein Kulturschock.
Bischof Kohlgraf, wo sehen Sie Schwierigkeiten für Kirchenmitarbeitende, für Priester aus aller Welt in Deutschland?
Pater Joshi hat ein wichtiges Thema genannt, das ist die Sprache. Wir erwarten schon von den Priestern, die hier in den Dienst gehen, eine wirklich sprachliche Kompetenz. Wir haben, glaube ich, auch da, und da war auch schon Pater Joshi sozusagen in der Ausbildung oder in der Begleitung. Wir haben mit Frau Jolie etwa und anderen in dieser Ausbildung, Sprachausbildung, wirklich gute, kompetente Leute, für die Sprachausbildung auch mehr ist als Grammatik lernen, nämlich auch Einführung in die Kultur, Kennenlernen der Kultur. Und das prägt unser Bistum bis heute, dass wir da relativ hohe Ansprüche haben. Ich glaube, das dient sowohl den Priestern, den Seelsorgerinnen und Seelsorgern, auch den Schwestern, Ordensschwestern, die zum Teil hier hinkommen. Das dient aber auch den Menschen, dass es eben nicht zu solch einem Kulturschock am Ende kommt, dass man den Eindruck hat, ich stehe vor einer Schulklasse und kann nicht kommunizieren. Das war vielleicht jetzt auch keine kluge Entscheidung vom Bistum, jemanden mit einem Sprachkurs von 2 Jahren vor eine Schulklasse zu stellen. Das würden wir, glaube ich, so heute auch nicht mehr machen. Sprache ist das eine, Kennenlernen der Kultur ist das andere, auch Kennenlernen der Menschen, die hier leben. Ich glaube, das ist eine der ganz wichtigen Voraussetzungen. Und da muss ich sagen, machen wir ja auch in der Regel, auch mit den Menschen anderer Muttersprache, hier sehr, sehr gute Erfahrungen. Und manchmal ist es jetzt weniger eine, wenn es zu einem Kulturschock in Anführungszeichen kommt, was es immer mal wieder auch gibt, und zwar nicht nur mit Priestern aus Indien oder Afrika, sondern auch aus anderen, auch europäischen Ländern, weil Kirche überall auch andere Kulturen lebt, dann ist es, glaube ich, wichtig, auch deutlich zu machen, manches ist einfach eine kulturelle Frage und berührt nicht Glaubenssubstanz. Das ist ja auch immer so ein Thema, so die Deutschen sind irgendwie auch glaubensmäßig ein bisschen anders drauf. Ich glaube, wir lernen einfach voneinander, wie unterschiedlich die Glaubenswege sind, die auch immer mit Kultur zusammenhängen.
Das eine ist, was das Bistum anbietet, damit Kirchenmitarbeitende, damit Priester sich besser einleben. Das andere sind vielleicht Rückmeldungen, die sie bekommen bei Visitationen, bei Besuchen in der Gemeinde. Wie oft stoßen sie da auf Gegenwehr?
Wenig. Also gerade etwa im Hinblick auf die Brüder aus Indien und die Schwestern aus Indien erlebe ich eine hohe Sympathie. Ich war ja auch schon in Hirschhorn und so weiter. Das kann ich hier auch verraten, dass mich dort Menschen ansprachen und mir gesagt haben, also wie sehr sie diese Karmelitenpatres, die dort arbeiten, wertschätzen und auch deren Arbeit wertschätzen. Es kommt manchmal bei sehr jungen Priestern tatsächlich zu diesen Auseinandersetzungen, weil zum Beispiel die Rolle der Laien, der Gremien in Deutschland eine andere ist als in vielen anderen Ländern dieser Erde. Das kann schon mal auch zu Diskussionen und zu Reibungen führen. Man darf das auch nicht verharmlosen. Aber es kann ja auch eine Anfrage an die deutschen Gemeinden sein, ist euer Weg eigentlich der einzig richtige? Also es ist eigentlich ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und das erlebe ich durchaus sehr stark. So wirkliche Ablehnung, weil jemand aus einem anderen Land kommt, das erlebe ich eigentlich nicht. Im Grunde nur dann, das darf man auch sagen, wenn die Sprachkenntnisse so gering sind, dass praktisch eine Verkündigung, eine Predigt auch auf Dauer nicht möglich ist. Das kann mal für eine Ferienvertretung sein, aber eben für eine dauerhafte Begleitung einer Gemeinde muss ein bestimmtes Sprachniveau da sein. Wir haben auch von der Deutschen Bischofskonferenz mittlerweile dort Richtlinien und erwarten mindestens B2, das ist diese Ausbildungsstufe, und im Bistum Mainz lieber noch C1, also schon einen sehr hohen Standard.
Pater Joshi, wie sind Sie dann hier heimisch geworden?
Wow, gute Frage. Ich meine, man hat ja eine Ahnung von Deutschland, auch von Sprachschule und die indische Provinz der Karmeliten ist von der deutschen Provinz gegründet worden. Das heißt, wir hatten damals schon etwas Austausch. Ich bin auch als Mitglied der deutschen Provinz auch nach Deutschland gekommen, 2004, weil wir 2007 eine eigene Provinz geworden sind in Indien. Ich bin ja dann ins Karmeliterkloster Mainz gekommen und da sind ja auch die Mitbrüder, die einem sehr herzlich aufgenommen hat. Und auch, ich war erst 5 Jahre in Karmeliterkloster in Mainz. Das heißt, man lernt ja dann auch dort Kultur, Sprache, und auch durch die Arbeit, würde ich sagen, wie der Bischof gesagt hat, Sprache ist halt ein wichtiger Schlüssel. Wenn man die Sprache kann und auch eine Offenheit mitbringt, dann ist es so, dass man auch richtig gut aufgenommen wird. Das ist meine Erfahrung. Durch die, Zusammenarbeit mit den Menschen in der Jugendseelsorge, später in der Pfarrseelsorge, aber auch die Ausbildung, was der Bischof auch angesprochen hat. Wir haben im Bistum Mainz eine 6-jährige Ausbildung, das für Priester, auch für die deutschen Priester, ja, so ist es halt. Und die gleiche Ausbildung machen wir auch mit den deutschen Priestern und pastorale Mitarbeitern. Und das hilft wirklich anzukommen in Deutschland und in deutscher Kultur. Ich denke, durch Arbeit, durch Austausch, man muss auch eine Fasnacht mitgemacht haben, dass man dann auch da heimisch wird. Ja, so ist es halt.
Und wo kann aus Ihrer Sicht die Kirche in Deutschland in dem Bereich dazulernen?
Oh, schwierige Frage. Wo kann die Kirche in Deutschland lernen? Ich meine, die Offenheit, die ich erlebt habe, das war wirklich ganz gut. Ansonsten hätte ich auch jetzt das, was ich bin, nicht werden können, auch hier nichts bewirken können. Und ich weiß es nicht, was die da noch lernen muss. Also ich habe immer positive Erfahrungen gemacht. Das ist vielleicht mein Glück.
Wie wird das für Sie sein in der Deutschen Bischofskonferenz?
Das ist Neuland für mich. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das sein wird. Ich muss erst der Bischofskonferenz, glaube ich, erleben. Im September ist das, gell, Herr Bischof?
Ja, das ist im September.
Genau. Und vorher weiß ich gar nicht, wie das ist und was das überhaupt ist. Ja, also man liest ja von Bischofskonferenz und welche Entscheidungen getroffen worden sind und so weiter. Aber die Atmosphäre kann ich jetzt überhaupt nichts dazu sagen.
Sie werden einen deutlichen Beitrag zur Vielfalt leisten mit Ihrer Anwesenheit. Werden Sie sich da auch ein bisschen allein fühlen?
Ich weiß es nicht. Also, weil ich bin ja in der deutschen Pastoral hier seit 20 Jahren tätig, in Deutschland schon seit 22 Jahren. Ich weiß es nicht, ob ich mich allein fühlen werde. Natürlich mit Farbe und Herkunft, sage ich mal jetzt so vorsichtig, werde ich auffällig sein.
Also wie Sie sich fühlen werden, das kann ich natürlich nicht prognostizieren. Aber ich kann Ihnen wirklich sagen, Sie werden auf ganz viele, wie auch in Deutschland, in ihrer pastoralen Arbeit insgesamt. Sie werden auch in der Bischofskonferenz eine ganze Reihe Mitbrüder treffen, die Ihnen wirklich mit Sympathie und offenem Herzen und offenen Armen entgegnen. Und wie das immer so ist, es ist jetzt erstmal kein Freundeskreis, es ist ein Kollegium. Und es geht um Sachfragen, die man gemeinsam beredet. Aber Sie werden auch schnell merken, dass es Bischöfe gibt, zu denen Sie sich auch ein Stück freundschaftlich hingezogen fühlen. Andere sind eher auf der dienstlichen Ebene Ihnen nah. Also das ist wie im ganz normalen Kollegium irgendwo. Aber glaube ich, so ganz alleine werden Sie sich hoffentlich nicht fühlen. Und das glaube ich auch nicht.
Genau, also das ist auch meine Hoffnung. Dazu kann ich ja was sagen. Tatsächlich, ich war vor 2 Wochen bei der Bischofsweihe von Weihbischof Martin Mararens in Hildesheim. Und da war ich zum Imbiss vorher da, wie herzlich ich da aufgenommen wurde, auch von den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz. Das war wirklich sehr, sehr schön. Also ich denke, dass wir sehr kollegial dort arbeiten werden. Ich habe, wie ich gesagt habe, nirgendwo so Ablehnung gefunden in den Pfarreien, jetzt auch im Personaldezernat. Da habe ich mich nie allein gefühlt, ja, oder fremd gefühlt. Daher, ich gehe davon aus, dass es auch dort so sein wird.
Und was vermissen Sie aus Ihrem Heimatland und der dortigen Kirche?
Ich habe nie in Indien in der Seelsorge gearbeitet. Ich bin mit 15 in Orden eingetreten und dann habe ich studiert. Ich habe die Priesterweihe empfangen und bin ich nach Deutschland gekommen. Daher, so kann ich das nicht so sagen, was ich jetzt mal so am Anfang gedacht habe, in Indien sind die Kirchen sehr voll, das muss man schon sagen, ja. Und die Volksfrömmigkeit ist es halt sehr fromm. Das ist andere Kultur. In Asien wird auch der Glaube etwas lauter gelebt, sage ich mal so, als hier in Europa.
Was heißt das konkret?
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Rosenkranz betet, das ist auch ganz normal in der Kirchengemeinde in Indien, dann wird es auch ein Lautsprecher da sein und auch nach außen wird es auch so sehen sein oder hörend sein, ja. Und solche Sachen meine ich, sehr laut gelebt oder die Gebete, wenn wir im Chorstuhl sitzen, bei uns in den Karmeliten, wir beten etwas leise hier in Deutschland, aber in Indien, wenn man leise betet, dann kriegt man noch auf den Deckel und wird gesagt, man muss laut beten, ja. Also es gibt ja diese kulturelle Unterschied auf jeden Fall. Aber jetzt von der Seelsorge werde ich jetzt nichts vermissen, weil ich dort auch nie die Seelsorge wirklich kennengelernt habe oder als Seelsorger dort nie tätig war.
Bischof Kohlgraf, welche Erfahrungen bringt Pater Joshi mit, die Sie bereichernd finden?
Also wenn Pater Joshi jetzt zum Beispiel die Volksfrömmigkeit angesprochen hat, dann ist das, glaube ich, etwas, von dem wir in Deutschland lernen können. Also ich sag mal, wir denken heute über neue Gottesdienstformen oder Gottesdienstformen nach, um unsere Gemeinden am Leben zu erhalten und nochmal mit Gebet zu füllen. Ich bin in einer Kölner Gemeinde groß geworden. Dort wurde Rosenkranz gebetet, wenn auch nicht so laut wie vielleicht in Indien. Es wurde Kreuzweg gebetet. Das waren andere Formen einer ganz traditionellen Frömmigkeit, die zum Teil in unseren Gemeinden verloren gegangen sind, weil wir uns konzentriert haben auf die Feier der Eucharistie, die Messe. Wort Gottes feiern ist so sicherlich eine neue Form, Stundengebete. Aber ich glaube, diese Vielfalt auch von Volksfrömmigkeitsformen hat es in Deutschland vielleicht in einer anderen Intensität, aber hat es in Deutschland auch gegeben. Und manchmal denke ich mir, um gemeinsam einen Kreuzweg zu beten in der Fastenzeit oder einen Rosenkranz zu beten an einem Samstagnachmittag, da braucht es keine bischöfliche Beauftragung, da braucht es gar nichts, da braucht es eine kleine Gruppe, die sagt, wir füllen unsere Kirchen mit Gebet. Und da wünschte ich mir manchmal einfach mehr Mut oder Mut braucht es gar nicht, aber mehr Initiative zu sagen, da gibt es eine kleine Gruppe, die treffen sich und die beten. Und das ist vielleicht so etwas, was man von dieser Natürlichkeit im Gebet von Menschen in Indien vielleicht auch lernen kann. Und Pater Joshi, dass es auch laute Gruppen in Deutschland gibt, das werden Sie dann bei manchen Gemeindebesuchen als Weihbischof auch erleben.
Ja, bin mal gespannt.
Ich nenne keine Beispiele, weil sich dann vielleicht irgendjemand auch auf die Füße getreten fühlt.
Pater Joshi, man könnte meinen, ein Priester mit Ihrer Biografie hat sicher die Weltkirche als Lieblingsthema. Ist das tatsächlich Ihr Schwerpunkt oder was werden Ihre Themen sein?
Genau, Weltkirche ist tatsächlich ein Schwerpunkt für mich. Und das ist auch mein Bereich als Weihbischof. Orden und Weltkirche, da bin ich halt etwas zu Hause. Weil, sag ich mal, das war auch für mich ein Traum, in der Weltkirche unterwegs zu sein. Ich sag's mal so, dass ich in die deutsche Seelsorge, aber im Ausland auch tätig sein wollte, mich auch bewerben wollte. Und bei der Weltkirche ist es ja auch unterschiedliche Konfessionen zu denken, ja. Und Ökumene war im Neckartal, wo ich Pfarrer war, sehr, sehr groß. Wir haben viel mit der evangelischen Kirche auch zusammengearbeitet. Auch wenn ich an meine indische Herkunft denke, wir leben auch sehr in der religiös in Indien. Das war selbstverständlich, dass bei mir Hindus und unterschiedlichen Kasten von Hindus und Muslime, aber auch andere christliche Konfessionen, dass wir zusammen in die Schule waren, in Schule saßen, selbstverständlich, ja, ohne Probleme, ohne sich fremd zu fühlen. Und daher finde ich halt, das ist halt ein spannendes Thema und auch ein spannender Bereich, was ich auch in Zukunft haben werde und auch tätig sein werde.
Bischof Kohlgraf, Sie haben jetzt im Vorfeld gesagt, Sie werden sich freuen über den ständigen auch Austausch mit dem Weihbischof. Auf welches Thema blicken Sie beide denn sehr unterschiedlich?
Das weiß ich noch gar nicht, ob wir so wahnsinnig unterschiedlich blicken. Da bin ich auf Gespräche wirklich gespannt. Also wichtig wird, glaube ich, sein, wir beide haben hier im Bistum auf verschiedenen Ebenen sehr kompetente und wirklich auch gute Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Aber ich habe es halt bezogen auch auf seine Tätigkeit dann in der Bischofskonferenz. Und da kann es halt spannend sein, dass wir etwa in verschiedenen bischöflichen Kommissionen tätig sind und auch da uns gegenseitig berichten, was läuft denn da und wie sind die Sichtweisen, was sind die Themen. Ich glaube, das kann uns gegenseitig bereichern. Und dann kann es natürlich auch sein, dass auch der Weihbischof mal in einer Sitzung der Bischofskonferenz eine andere Meinung vertritt als ich. Damit werde ich sehr gelassen und auch mitbrüderlich umgehen und andersherum auch. Ich glaube, da geht es jetzt nicht darum, dass wir uns gegenseitig kopieren, sondern dass jeder so aus seiner Erfahrung und aus seiner Theologie und aus seinem Verständnis von Menschen und von Glauben auch seine Position vertritt.
Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen beiden besten Dank, Pater Joshi Potterkal. Auch Ihnen, Bischof Kohlgraf.
Ja, Frau Schneider, vielen Dank. Und ich danke auch Pater Joshi. Es geht jetzt mit Riesenschritten auf die Weihe zu. Ich glaube, die Diözese, wir freuen uns auf diesen Tag. Und irgendwann geht's dann auch in ein spannendes Arbeiten, wo dann doch jeden Tag hoffentlich etwas Schönes und Neues zu entdecken ist.
Auch von meiner Seite aus ein herzliches Dankeschön. Ich bin auch sehr gespannt und ich freue mich auf die Weihe und auch auf meine Arbeit im Bistum Mainz.
Und von mir noch ein kleiner Programmhinweis. Der Weihbischof Potterkell wird dann auch noch zu einem Akademiegespräch im Bistum Mainz sein. Am 26.03. im Erbacher Hof, Beginn 19.30 Uhr. Wir freuen uns über reges Interesse. Wir danken jetzt allen fürs Zuhören, fürs Abonnieren, fürs Kommentieren. Und wenn Sie das Gespräch und wenn ihr das Gespräch anregend und hilfreich fandet, dann bitte weiterempfehlen und teilen. Die kommende Folge Lebensfragen erscheint im April. Eine gute Zeit und bis bald.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.